Über die Abwertung von Care-Arbeit haben wir im Podcast schon oft gesprochen. Aber was bedeutet das eigentlich für Kinder, für Kinderrechte, für Kinderpolitik? Nathalie Klüver ist echte Expertin in dem Gebiet. Die Journalistin hat dazu auch ein Buch geschrieben und ist zu mir in den Podcast gekommen. Hör mal rein. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher für alle, die gerne lesen oder lesen lassen. Mein Name ist Christina. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Nathalie Klüver. Ich freue mich total, dass du der Einladung in meinen Podcast gefolgt bist. Hallo.
Hallo, ich freue mich total, dass ich eingeladen wurde.
Das war ein ganz lustiges Zusammenspiel von Ereignissen. Ich habe nämlich dein Buch in der Bundeszentrale für politische Bildung bestellt. Große Bestellempfehlung. Immer mal reinschauen, was die für tolle Bücher haben. Und deins fand ich besonders spannend. Deutschland, ein kinderfeindliches Land, worunter Familien leiden und was sich ändern muss. Und dann kann man schon sagen, gab es so einen kleinen Shitstorm, der aber nicht von dir ausging, sondern von solidarischen AutorInnen. Oh, müssen wir eigentlich nicht gendern. Von
Ich
Frauen,
glaube, Frauen.
denen aufgefallen ist, Moment mal, da gibt es jetzt so ein neues Buch, das heißt Kinder, Minderheit ohne Schutz, aufwachsen in der alternden Gesellschaft. Und das kriegt gerade total viel Presse und ist überall besprochen und wird gehypt. Okay, vielleicht liegt es am roten Einband, ich weiß es nicht. Aber es haben drei Männer geschrieben und deine Bubble, deine Cloud, deine verschwesterten Autorinnen haben dann sofort gerufen: Moment, Nathalie hat auch ein Buch geschrieben und das war großartig. Das ist großartig, ist aber schon ein bisschen länger draußen. Lass mich noch mal nachschauen. 2022 ist dein Buch schon rausgekommen.
Genau, also es hatte mich total gefreut. Ich habe tatsächlich, wahrscheinlich ist das auch typisch weiblich sozialisiert, als das Buch von ihm erschien und ich das erfuhr, mich verkrochen und ich war frustriert und gesagt, wieso schaffe ich das nicht? Wieso habe ich nicht die mediale Aufmerksamkeit? Und ich habe mich gar nicht getraut, das irgendwie öffentlich zu machen. Ich hab ihn dann auch bei Instagram entfolgen gestellt, weil ich das einfach nicht wollte und habe dann auch gesagt, nee, wenn ich jetzt was sage, dann wirkt das irgendwie zickig und nachtreten und beleidigte Leberwurst, also lästet es einfach mal. Und da habe ich mich total gefreut, dass die Sarah Zöllner, das bei LinkedIn war das, wo das anfing und dann ist es rübergeschwappt zu Instagram, gepostet hat, weil er ein Interview in der Zeit gegeben hat, wo er auch doch aus sehr, sehr männlicher Sicht Care-Arbeit thematisiert hatte. Und daran hatte sich Sarah damals aufgehängt. Und dann hat sie es ja ins Rollen gebracht und auf mich hingewiesen. Und ich habe es dann gerepostet bei Instagram und habe mich völlig gefreut über, also es kamen reisenweise Solidaritätsbestellungen und wirklich viele Leute, die das auch bei sich einfach bekannt gemacht haben. Hey, da gab es schon mal ein Buch zu. Also erstmal kann ich mich nicht beschweren. Ich hatte schon auch mediale Aufmerksamkeit. Mein Buch war tatsächlich in vielen Medien drin. Es wurde sehr, sehr viel besprochen. Ich war auch im Fernsehen und ich war im Radio. Man muss dazu sagen, Herr Elmar Falani war bei Titel Thesen Temperamente und ich habe es halt als Mutter zum Frühstücksfernsehen geschafft. War großartig, ist auch sicherlich total okay, dieses Thema an die Zielgruppe des Frühstücksfernsehens zu richten, aber es zeigt halt einfach den Unterschied. Ich wurde nett geschminkt und dann wurde ich da ins Frühstücksfernsehen in Berlin reingesetzt und er war halt bei den kulturell relevanten Sendungen und das hat mich schon gestochen, denn damals hat der Verlag das auch diesen angeboten und ich habe mein Thema auch der Zeit angeboten zum Beispiel. Die haben gesagt, das ist völlig irrelevant, das spielt keine Rolle und ist nicht weiter darauf eingegangen und er hatte ein ganzseitiges Interview in der Zeit und das sind dann schon Sachen, die mich einfach doch sehr gewurmt haben. Also mein Thema wurde besprochen, aber es wurde im Ressort Familie und Leben besprochen. Es wurde auf den Erziehungsratgeberseiten besprochen und tatsächlich, das haben mir ja einige Leserinnen auch damals gepostet, es wurde von den Buchhandlungen unter Erziehungsratgeber einsortiert und nicht unter Politik, obwohl es ganz klar ein politisches Sachbuch war.
Und so wurde es ja eigentlich auch vermarktet. Also ich meine, das Erste, was man sieht, ist ein politisches Debattenbuch, wenn man das Buch sucht, so wird es auch beschrieben überall. Und dann das unter Familienratgeber einzusortieren, das würde mir bei dem Titel ehrlich gesagt auch gar nicht einfallen. Wobei, du hast ein paar andere Bücher geschrieben, die würden da vielleicht ganz gut reinpassen. Vielleicht bist du einfach
Genau,
so
die stehen
rasend
auch für,
bekannt.
genau, die stehen auch unter den Erziehungsratgebern. Also ich habe ja auch Bücher geschrieben wie über Vereinbarkeit und so, aber es sind auch immer irgendwie ratgebende Bücher. Und dieses Buch war ja ganz klar kein Erziehungsratgeber, wobei ich habe auch ein Buch geschrieben, Die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein, wo es um Mutterburnout geht, was ich finde ja auch sehr gesellschaftsrelevant ist und eher gesellschaftskritisch ist. Aber klar, solche Bücher werden immer da einsortiert, aber ein Buch über Familienpolitik, wo das Wort Politik ja schon in diesem Namen drin ist, gehört halt nicht zu den Erziehungsratgebern.
Ja, du hast das Buch so ein bisschen in den Nachwehen der Corona-Krise auch geschrieben. Ist das richtig?
Ja, genau, das entstand tatsächlich so aus dieser konkreten Benachteiligung, die damals war. Also ich nehme dazu auch tatsächlich relativ viel Bezug.
Weil ich habe den Hashtag wütend auch gefunden und der beschreibt mich in meiner absoluten Gänze.
Ja, es hat leider dieser Zustand ja nicht nachgelassen, das muss man ja leider sagen.
Ja, wie siehst du die Situation jetzt ein? Hast du im Moment das Gefühl, dass das aufgearbeitet wurde, so wie du das eigentlich auch gefordert hast, an vielen Stellen im Buch? Ihr habt die Familien vergessen, ihr habt Familien nicht mitbedacht. Hast du das Gefühl, dass die Corona-Krise ist jetzt einfach ad acta gelegt oder hat die Politik was gelernt und es wird irgendwas draus folgen oder es wird was aufgearbeitet?
Also leider habe ich das Gefühl, dass es eher ad acta gelegt wurde. Also es ist einfach auch in der Zwischenzeit so viel passiert weltpolitisch, dass das Thema so ein bisschen, ich habe eher das Gefühl, man ist froh, dass es vorbei ist und es wird viel zu wenig drüber gesprochen. Und es ist ja klar, es kommen ab und zu diese Studien, die psychischen Folgen für die Kinder, wie massiv die sind. Wir sehen auch Lernrückstände. Also ich sehe es zum Beispiel immer meinem eigenen Sohn, der hat das zweite Halb, das komplette zweite Vorschulhalbjahr des Kindergartens verpasst und das zweite Halbjahr der ersten Klasse. Und er hat einfach Rückstände gehabt. Also vor allem so was so motorische Sachen betrifft, weil er einfach keinen Bock hat auf Malen und das dann zu Hause auch nicht machen wollte. Und ihm fehlte dann das, was man im Kindergarten gemacht hat. Und da habe ich schon gesehen, dass da einfach den Kindern auch Sachen fehlt. Und das ist der Jahrgang, wo Kinder viel später erst schwimmen gelernt haben, wo immer noch zu wenig Plätze sind, weil da einfach so ein Rückstau ist von Kindern, die schwimmen lernen wollen. Es zieht sich ja überall durch. Und was mir vor allem fehlt, was man hätte erkennen können damals, ist, dass Schule ja nicht nur zum Lernen da ist, sondern einfach auch so ein sozialer Lernraum und wie wichtig das ist, dieses, dass die Kinder zusammen sein können und nicht nur Wissen vermittelt bekommen. Und eigentlich hätte das diesen ganzen Bereich Bildung total aufwerten müssen und Schule aufwerten müssen, um zu sagen, wir schaffen da jetzt wirklich so soziale Lebensräume für Kinder mit guten Mensen, mit kostenlosem Essen, wo sie sich begegnen können, einem guten Nachmittagsangebot. Diese Rückschlüsse hat man überhaupt nicht gezogen. Stattdessen haben wir jetzt leider auch im Wahlkampf gesehen, hat das Thema Familie, Bildung eine minimale bis hin zu gar keine Rolle gespielt.
Ja, das stimmt. Da habe ich auch schon interessante Artikel gelesen, dass hier ein paar Männer unter sich ausgemacht haben und dass man daran auch wieder sieht, wie wichtig eigentlich Parität wäre in der Politik, dass wir einfach eine höhere Differenzierung haben in den Themen, dass wir einfach Diversität haben, dass einfach unterschiedliche Meinungen und Sichten auf unsere Welt auch dargestellt werden. Ich finde, wir sind auch in einer ganz komischen Zeit. Ich habe das Gefühl, gerade junge Frauen überlegen sich immer mehr, ob Kinder überhaupt eine gute Wahl sind. Ich habe mein drittes Kind bekommen. Da ging es gerade ganz stark um auch den Abtreibungsparagraphen. Da sind diese ganzen Bestrebungen gerade angestoßen worden, Unterschriftensammlungen und so weiter. Und da war der Konsens auch sehr stark. Das ist ein großes gesundheitliches Risiko auch, schwanger zu werden. Oh Gott, und das tun wir uns an. In der Zeit dann schwanger zu sein, ist wirklich seltsam.
Das ist schön.
Aber grundsätzlich, sobald man Kinder hat, stellt man das sofort fest, Deutschland ein kinderfeindliches Land. Und du exerzierst es ja in sechs verschiedenen Themenkomplexen in dem Buch auch durch, auf welchen Ebenen man das auch erleben kann, ganz unabhängig vom persönlichen, wir fahren in den Urlaub und wir kriegen ein Beistellbett, aber beim Abendessen sind die Kinder dann zu laut.
Genau, und sie müssen noch extra zahlen, obwohl sie gar nichts essen, zum Beispiel. Also das sind ja auch so Sachen. Es ist tatsächlich so mit diesem, dass junge Frauen sich die Frage stellen, können wir Kinder kriegen? Das begegnet mir sehr oft. Ich bin jetzt doch in den letzten 2 Jahren ziemlich viel auf Podiumsdiskussionen gewesen und habe auch Vorträge zu dem Thema gehalten. Ich habe mich auch mit PolitikerInnen unterhalten, wobei die Frauen sehr viel zugeneigter waren als die Männer, keine Überraschung. Aber es gibt auch Männer, die dieses Thema tatsächlich auch beschäftigt. Und ich hatte einen sehr, sehr interessanten Vortrag in Flensburg, wo junge Akademikerinnen waren, die einfach zu mir gesagt haben, ja, gibt es denn irgendeinen Grund, weshalb sollen wir eigentlich Kinder kriegen? Es spricht alles dagegen. Wir gefährden unsere Karriere. Also gerade im wissenschaftlichen Bereich sind diese Jahre zwischen 30 und 40, wo man eigentlich seine Kinder großzieht, die entscheidenden Jahre. Und die haben natürlich gesagt, wieso sollen wir da Kinder kriegen? Wir gefährden unsere Karriere. Wir stürzen uns in ein finanzielles Risiko. Was ist mit der Selbstverwirklichung? Wir können nicht mehr so viel reisen und so weiter. Und was ich da wirklich auch sehr, sehr bedenkenswert fand, war, dass sie dann gesagt haben, und alle Mütter, die wir kennen, sind immer so erschöpft und so fertig und so wollen wir eigentlich nicht sein. Und das hat mir wirklich zu denken gegeben, denn es ist einfach so, wenn ich mich umschaue in meinem Bekanntenkreis, genauso wie auf Social Media, es sind seit der Corona-Krise eigentlich alle dauererschöpft. Und es ist so ein Zustand, an den man sich irgendwie schon gewöhnt hat, der aber einfach nicht aufhört. Und diese Frauen sagten auch zu mir, so will ich nicht sein. Ich will eigentlich nicht fertig sein. Und da sieht man mal, dass wir einfach auch gute Rahmenbedingungen schaffen müssen, damit die Leute einfach wirklich eine Wahl haben. Und wollen sie Kinder oder wollen sie nicht Kinder? Und das ist auch etwas, was ich im Buch schreibe mit diesen Rahmenbedingungen. Man hat verfolgt tatsächlich immer noch so ein bisschen dieses, was Konrad Adenauer damals gesagt hat, Kinder bekommen sie eh immer. Das hat er nur gesagt, bevor es die Pille gab. Und ein paar Jahre später gab es dann die Pille. Und es ist halt nicht so, dass man einfach so Kinder bekommt. Das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Und wenn man möchte, dass die Leute sich für Kinder entscheiden, muss man halt entsprechend auch an den Rahmenbedingungen arbeiten.
Ja, ich finde vor allem interessant, dass jüngere Generationen sich natürlich immer orientieren an den Älteren. Ich habe das immer so im Berufsleben gesehen und habe immer gesagt, schaut mal, also mein älterer Bruder, deutlich älter, der ist Generation Crash of the New Economy. Also da sind einmal alle Märkte zusammengebrochen, nachdem es vorher nur wirtschaftliche goldene Zeiten und Häppchen gab. Das habe ich alles miterlebt, dass auf einmal da alles kaputt war. Dann war klar, okay, also ich bin Generation Praktikum. Ich muss irgendwie schauen, dass ich das Glück habe, dass ich irgendwo arbeiten darf. Und wenn es umsonst ist, ich brauche Berufserfahrung, Berufserfahrung. Ich muss die eierlegende Wollmilchsau sein. Und danach kam Generation Burnout. Also alle sind ausgebrannt. Und wenn man dann wieder die Jüngeren anschaut, die sagen, nein, ich möchte doch das gute Leben. Ich möchte doch schön leben. Dann ist es das Gleiche mit der Familiengründung. Man sieht sofort, dass Menschen mit Kindern sich eigentlich ins soziale Abseits katapultieren und dass ein niemand mit offenen Armen empfängt. Und dieses Versprechen, dass es Elterngeld irgendwann mal geben sollte, Kinder sind willkommen, du kannst vereinbaren, du kannst ein Jahr zu Hause bleiben, wir zahlen dir ein bisschen Geld, das hat sich überhaupt nicht erfüllt. Es wurde nicht angepasst. Du kriegst immer noch genauso viel Geld wie vor 13 Jahren und alles andere ist auch nicht mit offenen Händen. Wollen wir mal in ein konkretes Thema reinspringen? Steuern und Rentenrecht. Super komplex, aber wir haben auch im Podcast schon ein paar Mal drüber gestritten, auch mit Barbara am Anfang, als wir noch zu zweit waren. Warum sind einfach die Mehrwertsteuersätze nicht angepasst für Dinge, die man mit Familien braucht oder auch um Menschen zu pflegen? Es ist doch ganz offensichtlich, was man dafür braucht. Das könnte man doch sofort ändern.
Ja, das wäre eine total einfache und es wäre auch relativ einfach umzusetzen, relativ unbürokratisch umzusetzen, einfach tatsächlich Produkte festlegen und sagen, wie Babybrei, Windeln. Also was wäre das für eine finanzielle Entlastung für Eltern, wenn Windeln einfach nur mit 7% Mehrwertsteuer belegt werden? Und das wäre sehr einfach umzusetzen. Und ich weiß gar nicht, wieso das nicht längst schon gekommen ist. Also das ist sowas, was mich tatsächlich sehr, sehr wundert. Genauso, was ich als steuerliche Entlastung nur logisch finden würde, wäre zu sagen, Schulmaterialien, die man braucht, Fahrtkosten zur Schule, dass man die von der Steuer absetzen kann, weil Berufstätige dürfen ja auch als Werbungskosten ihre Büromaterialien und ihre Wege zur Arbeit absetzen. Wieso kann man das nicht auch für seine Kinder machen, die ja sogar eine Schulpflicht haben? Sie müssen da ja hinkommen. Und ich meine, es ist in den allermeisten Bundesländern so, dass ab der 10. Klasse, also wenn diese Schulpflicht endet, man seine Monatskarten zum Beispiel selber zahlen muss. Gut, das ist jetzt das Deutschlandticket, das ist schon günstiger, aber auch diese 50, 58 € sind ja schon eine Belastung, vor allem wenn man mehrere Kinder hat und das einfach abzusetzen als Wege zur Arbeit, also zur Schule, wäre eine Entlastung. Und auch das wäre relativ einfach umzusetzen und zu sagen, diese ganzen Hefte, was ich ausgebe an Schulmaterialien, ich musste gerade wieder drei Pinsel für den Kunstunterricht kaufen. Das sind so teure Spezialpinsel, die kosten 7 € das Stück. Ich musste sechs Pinsel davon kaufen, weil meine beiden Jungs das beide gleichzeitig brauchten, plus zwei Tuschkästen, und natürlich den Markentuschkasten. Darum wird extra gebeten, weil der hat besonders leuchtende Farben. Und wenn du den nicht benutzt, dann hat das Bild natürlich nicht so leuchtende Farben und dann gibt es eine schlechtere Note. Sagen die Eltern, die Lehrer auch ganz offen beim Elternabend. Und da fängt ja schon an, wie die soziale Schere einfach auseinandergeht.
Es ist vor allem so verrückt, wenn man einmal anfängt, irgendwie in dieses Rabbit Hole zu hüpfen, ne? Dann hört's nicht auf. Es hört nicht auf, denn es gibt Artikel 26, das Recht auf Bildung. Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich. Zumindest der Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. So, und dann kommst du in die Grundschule und sollst diese besonderen Tuschkästen kaufen, die besonderen Pinsel. Bitte kauf auch den richtigen, nicht Borste, sondern den feinen und genau diese Stärke. Also bitte hab auch so viel Kompetenz und Wissen, dass du das kannst. Und dann musst du im Zweifel noch diese ganzen Nachspurhefte kaufen und
Die muss,
Papier.
genau, es
Und
gibt zwar bei uns zum Beispiel in Schleswig-Holstein eine Lernmittelfreiheit, aber die gibt uns in der Grundschule eigentlich gar nichts, weil da haben die gar keine Bücher, die sie ausleihen aus der Schule, sondern sie haben halt diese Arbeitshefte. Und das ist dann pro Halbjahr, also jetzt in der 1. Klasse, musste ich allein für diese Hefte 85 € zahlen. Und die sind so. Ja, die reichen noch nicht mal für die ganze 1. Klasse. Da kommen immer wieder noch Sachen dazu. Und gerade wenn man mehrere Kinder hat, muss man das ja erstmal haben. Und klar, wir haben dieses Bildungs- und Teilhabepaket, darüber schreibe ich ja auch im Buch, da schlüssel ich das ja auch auf. Aber da werden, ich glaube, 160 € pro Schuljahr erstattet. Und das reicht halt einfach vorne und hinten nicht. Es ist, also das ist so. Ich hatte am Anfang des Schuljahres pro Kind über 200 € und das ist nur das, was man am Anfang braucht. Es kommen ja noch Verbrauchsmaterialien dazu.
Aber jetzt ist die Frage, wäre es radikal oder ist es radikal, wenn man sagt, das Kind geht in die Schule und jedes Kind kriegt irgendwie so einen Rucksack zum Schulstart von der Schule. Da sind alle wichtigen Sachen drin und wenn es einen neuen Stift braucht, geht es zum Lehrer oder zur Lehrerin und das Heft kriegt es auch. Also wir zahlen ja alle Steuern. Wir wollen ja eigentlich, dass dieser Artikel 26, das Recht auf Bildung, umgesetzt wird. Aber es passiert ja gar nicht. Also eigentlich müsste es ja umgekehrt sein. Ich gehe als Kind in die Schule, egal was ich für einen Background habe, egal ob meine Eltern im Schreibwarenladen entziffern können, ob das jetzt der richtige Pinsel ist. Und ich gehe in die Schule und ich muss mich um nichts kümmern. Also ich als Kind bekomme das Recht. Ja, und es geht hier nicht um die Eltern, die was zahlen müssen, sondern es ist etwas, was das Kind bekommt. Und es ist kein extra Dokument, das irgendjemand ausfüllen muss und irgendwo abgeben muss und nochmal was beantragen muss und auch vielleicht eine psychologische Hürde überschreiten muss, um zu sagen, ich bin so bedürftig, dass ich das beantrage. Das merkt man ja auch bei den Aufstockern, dass viele nicht aufstocken, obwohl sie es dürften. Das wäre doch, also eigentlich müsste man das Ganze doch umdrehen, oder?
Ja, also das ist tatsächlich, wenn es radikal wäre, dann wären Norwegen und Frankreich zum Beispiel radikal und Finnland, denn es gibt tatsächlich Länder, in denen ist das einfach so. Also ich habe damals Austauschzeit in Frankreich gemacht während meiner Schulzeit und da kriegst du alles vom Lehrer und das ist immer noch so. Und in Norwegen ist es zum Beispiel auch so. Und das sorgt ja nicht nur für eine finanzielle Entlastung von Eltern. Und du hast völlig recht, dieses Teilhabepaket wird. Man fragt sich ja immer, wieso wird es nicht so oft eingelöst? Und die Kritiker sagen dann, man braucht dieses Teilhabepaket gar nicht, weil die Leute lösen es ja gar nicht ein, also brauchen sie es auch nicht. Das ist halt einfach super schambehaftet, und es ist total kompliziert. Ich hatte es als Recherche fürs Buch damals ausprobiert. Es ist in jeder Gemeinde, wird es anders gehandhabt. Manchmal musst du direkt aufs Amt. Also die Hürde ist sehr, sehr hoch. Manchmal geht es relativ unkompliziert. Mal geht es online, mal geht es nicht online. Also das ist, von daher ist das der eigentliche Grund, weshalb es halt so oft nicht eingelöst wird. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn alle Kinder die gleichen Schulmaterialien in der Schule kriegen würden, dann würde es auch überhaupt keine Unterschiede geben, dass irgendjemand ganz besonders tolle Buntstifte hat, zum Beispiel. Oder dass das besonders der schicke, teure Radiergummi da ist, und so weiter. Also diese ganzen Sachen, die würden halt einfach wegfallen, dieses Klassendenken, was teilweise ja schon in der Grundschule ansetzt. Wie du hast nicht diese tollen, es gibt zurzeit Stifte, die sind furchtbar in, die hast du nicht, nee, was bist du denn für eine? Und das würde ja alles einfach sehr, sehr viel gleichberechtigter sein. Und deshalb bin ich da komplett dafür.
Es ist witzig, dass es eigentlich in allen Generationen Stifte gibt, die wahnsinnig in sind. Bei mir waren das damals welche, die nach Erdbeer riechen. Das ist inzwischen verboten. Und jetzt sind es die mit den kleinen Tierohren oben am.
Ja, genau. Die sind sauteuer und das ist, weiß, und die braucht man ja auch gar nicht, weil man in der Grundschule eh nur mit Buntstiften und Bleistiften und Wachsmalern malen soll. Aber auch bei den Wachsmalern zum Beispiel, da mussten es so spezielle Waldorf-Malkreiden sein, die kosten 12,95 €. Und dann denke ich so, das kann halt sich wirklich nicht jeder leisten. Das ist halt einfach so teuer und es wird ein paar Mal benutzt. Und ich habe meine Tochter gefragt, wie oft habt ihr das benutzt im letzten Halbjahr? Also einmal hat sie geglaubt, sie war sich nicht mehr sicher. Und da muss, finde ich wirklich, da muss man irgendwie das ein bisschen anders machen. Also denn das ist einfach nicht leistbar für viele Familien.
Und dann muss man ja noch froh sein, wenn die Kinder aus der Schule kommen, wenn sie nicht unbequem sind. Also ich merke das immer hier in der Gemeinde schon. Wie war das? Verkehrspolitik ist Kinderpolitik. Die Schulwege hier. Die sind, also ich finde es unter aller Kanone. Da gibt es dann nur so Ampeln auf Anforderungen und dann hier einen ungesicherten Überweg. Da sollen aber alle Schüler und Schülerinnen dann morgens und mittags laufen. Und eigentlich gilt immer noch der alte Vorsatz wie früher beim siebten Sinn im Fernsehen. Das ist Verkehrsteilnehmererziehung. Bitte bring keinen Autofahrer in die Bredouille, dass er dich überfahren muss. Also eigentlich ist es die Verantwortung der Schüler und Schülerinnen, bloß keinen Unfall zu erzeugen und nicht umgekehrt, dass die Autofahrenden nicht irgendjemanden umnieten, was ich absurd finde. Und dann kommt ja das nächste, dass dann Elterntaxis verpönt sind. Auch hier weiß ich, in der Gemeinde ist es so, dass Elterntaxis total verpönt sind. Und dann denke ich immer, aber was ist denn die Realität von Eltern? Die sieht
Also
niemand.
das ist total schwierig. Ich finde es auch ein super schwieriges Thema. Bei uns hat man es jetzt so gemacht. Meine Tochter ist auf einer Innenstadtschule, weil wir in der Innenstadt wohnen, also in der Altstadt. Da kommt man eh mit dem Auto legalerweise gar nicht rein. Das ist, aber da gibt es tatsächlich, das nennt sich so ein Kiss-and-Ride-Parkplatz. Der ist, weiß ich nicht, vielleicht so 100 Meter von der Schule entfernt. Und da können die Eltern hinfahren, da können sie wenden. Und das ist halt so ein ganz kleiner öffentlicher Parkplatz, aber für morgens reicht es. Und der ist halt so weit weg von der Schule, dass der Schulweg trotzdem sicher ist. Und solche Möglichkeiten kann man ja schaffen, dass man einfach sagt, das ist ja ein Kompromiss. Man kommt den Eltern entgegen. Gleichzeitig müssen die Kinder so selbstständig sein, alleine noch die letzten Meter zur Schule zu gehen, den Weg ins Schulgelände zu finden. Und sind auch so Sachen, die sich so relativ unkompliziert umsetzen lassen. Man muss halt einfach nur den Willen dazu haben. Und was den sicheren Schulweg angeht, da hatten wir auch so eine völlig verrückte Situation. Wir hatten immer einen Zebrastreifen bei einer Straße, die so auf dem Hauptschulweg ist zur Schule. Und dieser Zebrastreifen wurde aber weggemacht, weil man nämlich festgestellt hat, in 30er-Zonen darf es eigentlich gar keine Zebrastreifen geben. Hatten nur noch so Bestandsrecht und weil man mit diesem Zebrastreifen, der war halt so abgenutzt, er hätte neu gemacht werden müssen und man durfte ihn nicht neu machen und diese weißen Streifen nicht erneuern, weil er halt gar nicht mehr da sein durfte. Und das sind so Regelungen, wo ich mir so denke, ja, in der 30er-Zone fährt halt einfach kaum jemand 30. Das hat man ja jetzt auch geändert. Ich weiß gar nicht, ich habe tatsächlich da den Überblick verloren, wie jetzt der aktuelle Rechtsstand ist. Es gab dann ja eine Bestrebung und das hing im Bundesrat. Aber sowas sollte einfach nicht verboten sein und es sollte den Kommunen überlassen sein, solche Regelungen einfach aufzustellen.
Ja, vor allem, da gibt es ja Tausende irgendwie auch. Kein Zebrastreifen, wenn die Tram fährt, gibt es auch. Ich habe da nämlich auch schon mal mich informiert und es ist auch nicht so leicht, eine Ampel zu beantragen. Das habe ich auch schon mal probiert für einen Schulweg, als wir noch in einer anderen Stadt gewohnt haben. Das war unglaublich schwierig, einfach so nach Anforderung, dass die Kinder diese eine Straße überqueren können. Und auch das Zone 30, nee, das braucht man da nicht.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich, in Deutschland gilt ja immer noch diese Maxime, der fahrende Verkehr hat Vorrang und es geht um den Verkehrsfluss, dass der bestmöglich gewährleistet ist. Also man sieht schon, die Priorität ist halt das Auto und nicht die zu Fuß gehen. Und das ist was total Schwieriges. Also man könnte das ganz leicht ändern. Es ging jetzt auch gerade wieder Statistiken um, dass Bologna jetzt seit einem Jahr zum Beispiel komplett Zone 30 hat und Fußgänger Vorrang haben. Es gab keinen einzigen Verkehrstoten, Fußgänger in diesem ganzen Jahr. Helsinki, mein Vater lebt ja in Finnland, in Helsinki, die haben das schon ganz, ganz lange. Da ist, glaube ich, seit 2019 niemand, der zu Fuß gegangen ist, tödlichem Straßenverkehr in der Stadt Helsinki verunglückt. Das sind jetzt 6 Jahre. Also das muss man sich mal vorstellen. Einfach weil die auch auf Zone 30 setzen in der ganzen Stadt. Die Hauptverkehrsstraßen haben, glaube ich, 40 km/h. Und die haben halt nicht diese Regeln, dass man Zebrastreifen, also dieses ganze absurde Chaos, was bei uns vorherrscht, ja.
Dann ist es ja auch so, was ich wirklich erstaunlich fand, war eine Stelle, und zwar da ging es um das Recht zu spielen. Und da gibt es ein Urteil, in dem festgelegt wurde, und da werden sich wahrscheinlich jetzt alle drauf berufen, das war ein Mehrfamilienhaus und es gab einen Eigentümer, der gesagt hat, ich möchte nicht, dass auf der Grünfläche Fußball gespielt wird oder Ball gespielt wird oder überhaupt gespielt wird. Und aufgrund dessen ist komplett verboten worden, dass da überhaupt irgendjemand spielen kann. Also ich meine, das ist ja so ein wunderbares
Genau,
Beispiel.
also das war tatsächlich eine Oberlandesgerichtsentscheidung, also schon eine sehr hohe Instanz, muss man dazu sagen. Und die haben halt gesagt, diese Grünflächen bei so Mehrfamilienhauskomplexen, die dienen halt der optischen Gliederung und nicht primär der Erholung. Das war deren Begründung. Es gab dann auch noch dieses sehr deutsche Wort Sichtrasen. Also es ist ein Sichtrasen, kein Spielrasen. Und es ist tatsächlich so, dass sobald eine Partei in so einem Mehrfamilienhauskomplex dagegen ist, auch selbst wenn alle anderen dafür sind, kann das untersagt werden aus optischen Gründen, dass das eine Spielfläche ist. Ich meine, glücklicherweise ist mittlerweile in vielen Kommunen, wenn so Neubaugebiete ausgeschrieben werden, sind Spielflächen ausdrücklich vorgesehen. Das ist eine Entwicklung, die ich wirklich begrüße. Aber es gibt halt immer noch diesen Grundsatz für Bestandsimmobilien. Und so bin ich tatsächlich damals auch auf das Buch gekommen, weil bei meinem heutigen Mann, damaligen Freund, war das halt so, dass wir da das bei ihr, er als er in seinem, noch in einem anderen Haus wohnte, er auf seiner Auffahrt einen Basketballkorb stehen hatte für seine Kinder zum Spielen. Und in dem Haus, alle Mietparteien haben gesagt, das ist völlig okay, wir brauchen diese Auffahrt nicht, das ist okay, dass da Basketball gespielt wird. Aber die Vermieter haben das halt untersagt. Und zwar aus optischen Gründen, weil das den optischen Eindruck dieser Einfahrt stört. Und das habe ich dann recherchiert. Und das war tatsächlich damals der ausschlaggebende Punkt, dieses Buch zu schreiben.
Naja, wenn dann da ein Spielplatz ist, dann muss man auch Glück haben, dass da kein Schild hängt, dass man zum Beispiel nur zu bestimmten Zeiten da spielen
Ja.
darf und auch in einem gewissen Alter. Und ihr werdet euch jetzt wundern, liebe Hörenden, aber ich habe so ein Schild in meiner unmittelbaren Nachbarschaft, wo wirklich draufsteht, nach 20 Uhr, ich glaube sogar nach Sonnenuntergang soll man da nicht mehr spielen. Viel Spaß im Winter. Und da darf man auch nur bis zu einem gewissen Alter spielen, weil wenn du
Also ich
Teenager
glaube, es
bist
ist
und da.
genau, ganz oft ist 12 Jahre irgendwie so die Grenze. Und ich kann das noch toppen. Ich habe in Büsum, als wir mal an der Nordsee waren, ein Schild gesehen. Da war ein Spielplatz, der hatte tatsächlich Öffnungszeiten von 9 bis 12 Uhr und dann wieder von 14:30 Uhr bis 19 Uhr. Durfte man auf diesen, die habe ich damals auch fotografiert. Also, und da war hinterm Deich, da war eine Grünfläche, da war noch nicht mal irgendeine Bebauung, irgendwelche Leute, die sich dran stören konnten. Aber es hing halt dieses Schild da. Also, es ist so völlig absurd, eine Mittagsruhe auf einem Spielplatz zu machen. Aber das zeigt halt einfach, dass Kinder sind halt nervig und laut und die wollen wir hier nicht haben.
Aber das ist doch erstaunlich. Was denkst du, woher kommt es, dass in Deutschland das die Grundhaltung ist? Das verstehe ich nicht. Also ist es, dass wir in unserem Erwachsenwerden irgendwann so wenig Kontakt mit Kindern haben, dass es eben nicht so ist, dass wir in Großfamilien sind und irgendwo immer irgendwelche Kinder in irgendwelchen Altersstufen rumflitzen? sondern dass wir eigentlich in unserem jungen Erwachsenenleben ziemlich lange ohne Kinder unterwegs sind, dann offensichtlich schambehaftet ein paar Jahre kleine Wurstel mit uns rumziehen und dann Senioren werden, die sagen, ah, jetzt habe ich mich wirklich lange genug mit Kindern rumgeärgert, jetzt möchte ich aber auch meine Ruhe haben.
Also es ist tatsächlich, gibt es da ein schönes Zitat von Renate Schmidt, der ehemaligen Familienministerin, die hat gesagt, die hat sich ja auch sehr fürs Familienwahlrecht und Kinderwahlrecht eingesetzt. Die hat tatsächlich gesagt, Deutschland ist nicht unbedingt ein kinderfeindliches Land, sondern ein kinderentwöhntes Land. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Problem. Also in Sachen der Erziehung und des Anspruchs, wie ruhig Kinder sein müssen, haben wir tatsächlich noch die Nachwehen einfach aus der Nazi-Zeit. Dieses unsägliche Buch von Johanna Harrer, was ja auch noch bis in die 80er Jahre hinein erhältlich war, das hat uns natürlich so ein bisschen auch dieses Bild, wie Kinder zu sein haben. Und das kommt auch noch aus dieser ganzen preußischen Zeit. Man kann noch weiter zurückgehen, wo ja auch die Kinder sehr streng und sehr mit sehr viel Drill erzogen worden sind. Also das ist tatsächlich eine Sache, die uns sicherlich mentalitätsmäßig, vor allem die älteren Generationen, sehr geprägt hat. Deshalb gibt es ja bei uns jetzt auch eine sehr, sehr starke Gegenbewegung gegen diese autoritäre Erziehung. Und dann ist es tatsächlich so, da gibt es auch Studien von, zum Beispiel vom Max-Planck-Institut für Demografie, die halt einfach sagen, je weiter man von diesem Kleinkindalter entfernt ist und je älter die eigenen Kinder sind, umso ich-bezogener ist halt das eigene politische Handeln, also und das, was man erwartet. Und das haben die tatsächlich in einer Studie nachgewiesen, dass man dann zum Beispiel viel mehr überlegt, wie man die eigene Rente sichern kann, als dass man sagt, dass das Kindergeld erhöht werden muss. Und so mit anderen Fragen haben sie das auch durchgespielt. Und das ist tatsächlich so, was ich auch immer sage, dadurch, dass es ist so ein Teufelskreis, dadurch, dass wir uns als Familien in der Öffentlichkeit nicht willkommen fühlen, ziehen wir uns halt zurück in unsere Komfortzone. Wir gehen nur noch um 17 Uhr essen oder nur noch in das Restaurant, was diese nette Spielecke hat, obwohl wir das Essen da gar nicht mögen. Aber da können die Kinder halt ungestört vor sich hinspielen. Oder wir fahren in den Urlaub ins Ferienhaus und nicht mehr in ein Hotel, um ja nicht die anderen zu stören und diese ganzen Sachen. Und sind halt nachmittags auf unseren Spielplätzen oder zu Hause in unseren Trampolinbogen in den Hintergärten, anstatt dass wir die Kinder auf der Straße spielen lassen, wo es alle mitbekommen. Und dadurch, dass wir uns so zurückziehen aus der Öffentlichkeit, weil wir uns nicht willkommen fühlen, vergisst aber ein großer Teil der Öffentlichkeit, wie Kinder eigentlich sind und was nur normales, altersgerechtes Verhalten von Kindern ist. Das ist dieses kinderentwöhntes Land, was Renate Schmidt meinte. Also, dass man dann einfach überhaupt nicht weiß, wie das Leben mit Kindern ist und die Menschen dann noch weiter weg sind von dieser Kinderzeit und von diesem Wissen, wie das Leben mit Kindern ist. Und das befeuert dann aber noch mehr, dass sie noch kinderfeindlicher werden, dass noch weniger an Familien gedacht wird, weil die tauchen ja gar nicht auf und Familien ziehen sich noch mehr zurück. Und das geht jetzt schon seit einigen Jahrzehnten. Also die letzten 20 Jahre wurde es immer extremer und das ist sicherlich auch ein Grund dafür. Und ich sage immer, deshalb müssen wir Familien in die Öffentlichkeit, deshalb müssen wir uns zeigen, auch raus aus der Komfortzone, auch mal ein bisschen nervig sein auf die Gefahr hin, dass die Menschen einfach sehen, wie das Leben mit Kindern ist und dass es auch ganz normal ist und dass ein Kind nun mal einen Wutanfall kriegt in gewissen Altersklassen. Es ist jetzt nicht mein Aufruf im Restaurant, dass die Kinder Verstecken unter den Nachbartischen spielen und an der Tischdecke ziehen und dem Kellner das Tablett vom Arm reißen. Das natürlich nicht. Aber dass Kinder natürlich nicht wie kleine Erwachsene im Restaurant sitzen, das muss irgendwie auch akzeptiert werden. Und deshalb sollten wir einfach rausgehen und zeigen, hier sind wir und hier sind unsere Kinder und so benehmen wir uns.
Ich finde auch interessant, dass man das an den aktuellen U18-Wahlergebnissen ganz gut ablesen kann. Ich habe mich neulich auch mit einer Freundin drüber unterhalten. Also was ich da rauslese, wenn ganz stark die Linke und die Grünen zum Beispiel gewinnen, worum geht's da? Da geht es um Gerechtigkeit, da geht es um monetäre Gerechtigkeit und auch um Klimagerechtigkeit. Also so lese ich es zumindest raus. Und wenn ich mit einem frischen, jungen Blick dahin gehe und nur mein Taschengeld zu verlieren habe, sozusagen, ja, und kein Häuschen und eine Ölheizung und ein Auto und ein schnelles Tempo auf der Autobahn, dann kann ich natürlich da noch freier überlegen, aber ne, lass uns wie die Kinder sein und so. Aber darum geht's ja. Also, wenn Kinder wählen, dann wählen sie Gerechtigkeit. Dann wollen sie, dass allen gut geht. Und deshalb finde ich dein Buch auch so feministisch, weil es geht ja genau darum. Es geht nicht darum, dass eine Einzelgruppe, dass es der gut geht. Es geht nicht um Macht, sondern es geht um das gute Leben, dass alles schön haben, dass alle miteinander sein können und eben nicht Kinder ausgeklammert werden als so minderwertige Kleinmenschen, auf die man nicht so richtig Rücksicht nehmen muss. Und genau so ist es ja. Also, die Kinderrechte sind immer noch nicht im Grundgesetz. Jugendbeteiligung und Kinderbeteiligung kann man mit der Lupe suchen. Und die
Ja.
meiste Zeit wird über Kinder bestimmt. Also das ist doch gut für Kinder, so machen wir das.
Also das ist tatsächlich diese adultistische Grundhaltung, die zieht sich durch alles durch. Also das ist, wo ich immer so denke, man kann die doch als ExpertInnen in ihren eigenen Bereichen einfach heranziehen. Die wissen ja ganz viel, auch ganz Schlaues. Also bei uns in Lübeck wurde ein Skatepark geplant über ganz, ganz viele Jahre hinweg, der wahrscheinlich jetzt nicht kommt, weil wir so ein Haushaltsloch haben. Aber in all diesen Jahren, also der wird bestimmt schon 7, 8 Jahre lang geplant, hat man kein einziges Mal Jugendliche gehört, wie sie sich das vorstellen, was für sie wichtig ist an so einem Skatepark. Und unsere Bürgerschaft ist vor allem von älteren Herren, Beamten in Pension meistens besetzt. Und die haben allen Ernstes im Bauausschuss, da sitzen vor allem nur Männer, haben die darüber diskutiert, wie ein Skatepark für Jugendliche auszusehen hat, ohne überhaupt irgendwie mit diesen Jugendlichen zu sprechen. Und das ist so ein Paradebeispiel. Und das gibt es ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Und das ist auch tatsächlich was, wo ich mich in meinem Buch ganz für stark ausspreche. Und was wir auch einfach erkennen müssen, ist, dass wenn wir kinderfreundlich sind, dass davon einfach alle profitieren, weil wir halt einfach eine gerechtere Gesellschaft haben. Wir haben eine Gesellschaft, die Rücksicht auf Schwächere, auf Leisere nimmt, die Minderheiten mehr einbezieht. Wir haben eine Gesellschaft, wo zum Beispiel das sich kümmern höheren Stellenwert hat, weil man sich um Kinder einfach kümmern muss. Und wenn wir wirklich kinderfreundlich sein wollen, dann muss auch Care-Arbeit aufgewertet werden. Das hängt ganz eng miteinander zusammen. Und wir haben eine Gesellschaft, die viel nachhaltiger ist, weil wenn wir kinderfreundlich denken wollen, dann müssen wir auch an den Klimaschutz denken, weil das einfach für sie die Zukunft ist, die wir ja gerade leider einen großen Schritt aufs Spiel setzen. Und davon profitiert aber die ganze Gesellschaft. Und das ist auch damals tatsächlich mir so ein bisschen versucht worden, als das Buch erschien, haben viele Medien immer wieder versucht, dass ich so Generationen ausspielen wollte. Und das ist gar nicht mein Bestreben, sondern eher das Gegenteil. Ich wollte einfach aufzeigen, dass wir alle davon profitieren, also die ganze Gesellschaft. Ganz praktisches Beispiel ist eigentlich das mit den breiten Fußwegen und den langen Ampelphasen, so um das zu verbildlichen, weil von einem breiten Fußweg profitieren Kinder, die da mit dem Laufrad fahren, die Mütter mit dem Kinderwagen oder die Väter mit dem Kinderwagen, aber auch genauso die Dame oder der Herr mit dem Rollator, der auch einen breiten Fußweg braucht. Oder Menschen mit Rollstuhl, die auf den Rollstuhl angewiesen sind. Das zeigt einfach, es ist nicht nur für Kinder gedacht, sondern wir profitieren da alle von. Oder eine lange Ampel Phase. Also die alte Dame mit Gehstock, die langsam über die Straße geht, die hat genau den gleichen Vorteil davon, wie wenn man mit einem Kleinkind langsam über die Straße geht. Und deshalb braucht man diese längere Ampelphase. Und das lässt sich ja auf alle Bereiche übertragen.
Ja, aber es ist spannend. Hier zum Beispiel gab es die Diskussion, ob man einen schönen Platz gestaltet, wo man auch hübsch sitzen kann und unter Bäumen an so einem hübschen Brunnen, eigentlich ziemlich in der Innenstadt. Und dann haben die älteren Herrschaften gesagt, dann kann ich da gar nicht mehr mit dem Auto hinfahren. Weil die
Aber
alle.
eigentlich freuen sie sich doch auch, wenn sie sich auf Bänke setzen können. Also ist so,
So.
ja.
So, und wenn wir weniger Verkehr in der Stadt haben und es ein bisschen kuscheliger und gemütlicher und hübscher wird, da freuen sich doch eigentlich auch alle. Aber es ist witzig, dass doch die Hürde immer so groß ist. Also auch beim Jugendwahlrecht finde ich immer so lustig, dass gesagt wird, die haben nicht die nötige Reife. Habe ich neulich wieder gelesen. Also ab 16 hat
Es
man
ist
nicht die nötige Reife, wo ich dann denke, gut, ich kenne auch viele Erwachsene, die haben nicht die nötige Reife eigentlich, um eine vernünftige Wahlentscheidung zu fällen, aber die haben doch auch trotzdem das Recht und außerdem hat man auch Frauen übrigens die nötige Reife
genau, also es
abgesprochen.
ist genau die Argumentation, die es damals 1918 gab. Und wir machen guten Grundes keinen Test, bevor man wählen darf, weil das einfach ein so hohes demokratisches Gut ist. Und auch hier ist eine Sache, die ich sehr interessant fand, die ich fürs Buch recherchiert hatte. Da gab es auch wieder eine, ich glaube, es war auch eine Oberlandesgerichtsentscheidung, dass ein 95-jähriger Mann mit Demenz wählen gehen durfte. Was ich richtig finde, denn das ist halt dieses hohe demokratische Gut und man sollte das Wahlrecht nicht abschaffen, nur weil man alt ist und dement ist. Das wäre eine ganz, ganz starke Diskriminierung. Aber wenn dieser Mann über die nächsten 4 Jahre Bundesregierung entscheiden darf, wieso dürfen es dann nicht auch Kinder? Und wir sehen es auch, man ist ab 14 strafmündig, die CDU will das sogar auf 12 Jahre hinabsetzen, aber will gleichzeitig noch nicht mal sagen, man darf ab 16 Jahren wählen. Also da ist halt das, wo man dann fragt, ja, was hat das jetzt mit Reife zu tun? Kinder, Jugendliche, die eine Ausbildung anfangen zum Beispiel, die zahlen Rentenbeiträge und jetzt nicht so viel Steuern, weil sie noch zu wenig verdienen und unter den Freibetragsgrenzen sind, aber sie zahlen Sozialversicherungsbeiträge, vor allem Renten. Aber sie dürfen nicht mitbestimmen, was mit ihren Renten eigentlich passiert, mit ihren Beiträgen. Und das sind so Beispiele, wo ich sage, ja, wenn man sagt, die sind strafmündig und die sind in einem Alter, wo sie in die Sozialkassen einzahlen, dann sind sie auch reif genug, um wählen zu gehen.
Das würde ich auch sagen. Und ich finde, die Wahlentscheidungen, die die getroffen haben, fand ich gar nicht so schlecht. Also ich finde, das spiegelt sehr gut wider, was die Gesellschaft so umtreibt. Und die nehmen das sehr ernst. Also niemand, der bei einer U18-Wahl mitmacht, macht das Larifari, sondern die überlegen sich das genau. Und das finde ich doch wirklich interessant. Teilweise müssen die Lebensentscheidungen treffen. Bleibe ich auf der Schule? Gehe ich von der Schule runter? Welche Ausbildung mache ich? Aber die dürfen dann nicht wählen gehen. Also es ist schon sehr erstaunlich, sehr erstaunlich.
Ja, also es gibt auch tatsächlich in Österreich hat man das gemerkt, als man dort das Wahlalter herabgesetzt hat, dass das politische Interesse von den Jugendlichen tatsächlich ansteigt, weil sie das Gefühl haben, wir können auch was bewirken. Und was oft gesagt wird, die haben ja keine Ahnung. Was spricht denn eigentlich dagegen, zu sagen, man macht verpflichtend Wirtschaftspolitikunterricht nicht erst ab Klasse 10, wie es zurzeit ich glaube, in fast allen Bundesländern ist, sondern einfach ab der 5. Klasse. Dann kann man ihnen diese Ahnung ja auch beibringen. Also das wäre sowieso bitter notwendig, so ein Fach viel, viel früher einzuführen.
Ich finde auch, die werden unterschätzt. Also mein Kleinster, der geht in den Kindergarten, da gibt es einmal im Monat Kinderkonferenz.
Bei
So,
uns auch, genau.
wenn
Also
dich was
als meine
nervt
Tochter da war.
irgendwie, wenn
Also
die.
die haben auch mitbestimmt, zum Beispiel haben sie einen Essensplan mitbestimmen dürfen oder wenn Spielgeräte angeschafft werden. Und das ist total spannend. Also einmal beim Essensplan, die nehmen nicht nur Pizza, sondern die nehmen auch wirklich sowas wie Senfeier mit Rote Beete. Also da ist es dann auch ein Vorurteil, dass sie dann nur irgendwie so Hotdogs wollen. Und bei den Spielgeräten ist es total auffällig, dass die Kinder vor allem Spielgeräte wollen, die sich mehrere Kinder teilen können, wo sie miteinander mitspielen können und nicht so Individualgeräte, wo man jetzt nur alleine was mitmachen kann. Und das ist ja total spannend. Also da sieht man ja, dass die viel, viel anders denken. Und wieso sollen nicht die, die die Dinger nutzen, dann auch darüber entscheiden, was angeschafft werden soll?
Eine Frage habe ich noch, wenn ich so eine super Expertin hier habe. Was hältst du von der Kindergrundsicherung und jetzt gar nicht von der Idee an sich? Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass die eine großartige Idee ist, dass Leistungen den Kindern direkt zugutekommen. Wobei ich finde, vielleicht wäre schon so eine Mischung aus, ich muss nichts beantragen und kriege kein Geld, sondern ich kriege einfach direkt Dinge und Angebote fände ich eigentlich noch besser. Also, so wie du es auch in deinem Buch schreibst. Ich kriege die Stifte, die Hefte, die Bücher, den Flötenunterricht, das Klavierschnuppern, das Basketballspielen. Ich kriege einfach alles in der Schule, da, wo ich dann den Tag verbringe und bekomme das einfach da kostenlos, weil es nur für mich ist als Kind praktisch. Und es muss gar nicht über meine Eltern laufen. Aber es gab ja die Diskussion, dass es auch zu schwierig wäre umzusetzen, weil man ja so viele Strukturen verändern müsste. Und die FDP hat ja immer gesagt, ja, da müssten wir dann aber so diese ganzen anderen Leistungen zusammenführen und bis wir das alles schaffen, oje, 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 oje. Das geht leider gar nicht. Ah, schwierig, schwierig. Und Arbeit muss sich auch noch lohnen. Wie siehst du es, wie schätzt du es ein? Ich fand es immer ziemlich komplex so in seiner Gesamtheit, die Diskussion.
Ja, das ist tatsächlich so ein Thema. Also ich glaube letztlich, dass die beste Lösung ist tatsächlich ganz, ganz viel in die Infrastruktur zu investieren. Das ist so wie in Dänemark, da gibt man ungefähr gleich viel Geld vom Staat pro Kind aus, aber die Eltern kriegen weniger Geldleistung, sondern es gibt halt einfach eine sehr, sehr gute Infrastruktur. Und ich habe da auch mal als Journalistin drüber geschrieben und war auch in Schulen und in verschiedenen Kindergärten. Und ich weiß es ja auch aus Finnland von meiner kleinen Schwester, wie es dort aussieht. Das ist eine ganz andere Nummer in der Infrastruktur. Also das da wenn ich da die Schultoiletten hier sehe und auch was so angeboten wird an Nachmittagsprogramm, obwohl wir sogar schon eine gute Schule haben, das sind Welten. Also da kann man eine ganze Menge erreichen und es wäre natürlich sehr, sehr chancengerecht. Aber das Problem, das so umzusetzen, da haben wir den großen Personalmangel, wir haben die Schulen, die gar nicht die räumlichen Kapazitäten haben, um sowas alles umzusetzen. Und ich glaube, da ist es noch viel, viel einfacher, die Kindergrundsicherung umzusetzen, ehrlich gesagt, um dieses Ziel zu erreichen, weil da hat man dann nicht die ganzen Kommunen in diesem Sinne, die ja für die Schulen zuständig sind und so mit im Boot. Also ich würde das andere tatsächlich aus Chancengerechtigkeitsgründen sehr befürworten, aber halte die Kindergrundsicherung dann tatsächlich für einfacher. Und ich glaube auch, die ist umsetzbar. Das ist alles möglich. Man muss es halt einfach nur wollen und nicht einfach nur blockieren. Und es würde so vielen Menschen einfach helfen. Also allein diese Umkehrung aus der Bittsteller Position rauszukommen. Ich muss etwas beantragen, was dann wirklich ja oft schambehaftet ist, was völlig undurchsichtig ist. Wo muss ich eigentlich hingehen? Wo muss ich was beantragen? Was kann ich eigentlich beantragen? Und dieses Ganze umzukehren, ich habe den Anspruch auf etwas, das würde tatsächlich vielen, vielen Familien das Leben erleichtern.
Und umgekehrt würde es natürlich auch wieder den Zugang zu Dingen erleichtern. Also die Hürde, einen Musikunterricht für mein Kind zu buchen, wenn ich weiß, das Geld ist knapp, wenn ich weiß, ich habe für das Kind einen gewissen Betrag, den ich dafür verwenden kann oder auch für einen Krippenplatz, der sehr teuer ist hier zum Beispiel in der Kommune, dann weiß ich, ich kann das auch da investieren und dann kann ich selber zum Beispiel mehr arbeiten gehen oder kann andere Dinge machen. Das würde ja dann auch wieder sehr schnell ein Hebel sein. Und wie war das? Armut bekämpft man überraschenderweise mit Geld?
Ja, genau. Also das ist tatsächlich, was mich jetzt auch im Wahlkampf sehr gestört hatte, war diese ganze Sache über BürgergeldempfängerInnen, wie das Ganze diskutiert wurde, das, als ob die meisten nicht arbeiten gehen wollen. Es gab ja auch dann mal, Herr Lindner hat dann ja mal über Alleinerziehende gesagt, die sollen mehr arbeiten. Dabei arbeiten die im Durchschnitt schon mehr Wochenstunden als nicht alleinerziehende Mütter. Also diese ganzen Sachen, da wird halt einfach auch so ein Bild gezeichnet, was dann wiederum so sagt, du bist selbst schuld, wenn du arm bist, weil du halt einfach nicht genug arbeitest. Und das ist halt für mich eine totale Täter-Opfer-Umkehr, weil es halt tatsächlich nicht so ist. Wir sind nicht, die allermeisten suchen sich das nicht einfach aus. Und da macht die Politik sich das auch viel zu einfach.
Na, vor allem Kinder. Also ich meine, wenn ich dann schon das Fass aufmachen möchte, dass Menschen selbstverantwortlich sind, was ich immer noch ziemlich kurzsichtig finde, weil das Leben ist komplexer als ich stehe morgens auf und gehe zur Arbeit, Stichwort Krankheiten und so weiter,
Ja.
dann sind doch Kinder diejenigen, die am wenigsten dafür können. Also die haben ja in ihrem Leben noch keine Hebel stellen können, dass sie irgendwas verändern an ihrer Situation. Also von sich
Ja,
aus, wie
also
auch, sind ja Kinder.
genau, also dieses Kinder, das ist ja noch viel weniger, das ist ja auf keinen Fall irgendeine Form von selbstgewählter Armut. Und wir wissen leider, dass es diese Armutskreisläufe gibt und dass bei uns in unserem Land der Bildungserfolg und damit der berufliche Erfolg wie in kaum einem anderen OECD-Land so stark von der Herkunft und dem Elternhaus und dem Einkommen der Eltern abhängt. Das ist ja einfach eine Tatsache und es ist eigentlich, ehrlich gesagt, müssten wir uns sehr, sehr schämen, dass wir daran nichts ändern, dass wir einfach Kinder da wirklich bewusst auf der Strecke lassen. Und das finde ich total schade. Und das kam tatsächlich in den letzten Wochen in der politischen Diskussion viel zu kurz. Also wenn
Ich
es
finde,
überhaupt da war, diese Diskussion, ich kann mich nicht erinnern.
ja, ich habe mir viele Dinge einfach auch bewusst
Ja.
nicht angeschaut, weil ich sehr schwierig finde, wie einfach ganz gerade raus gelogen wird. Also
Ja.
einfach wirklich gelogen wird und einfach Dinge behauptet werden, die nicht stimmen. Also da kann man noch nicht mal, also das sind Politiker, die kennen ihre Zahlen, das ist absurd. Aber wir nehmen diese Folge wenige Tage vor der Wahl auf. Das ist eine schwierige Situation gerade, finde ich. Also für mich ist es sehr schwierig. Mir wird sehr schlecht, wenn ich an Sonntag denke. Und was sind denn so deine Top 5 Wünsche, wenn du dir was wünschen könntest, auf Basis der vielen Dinge, die du als Superexpertin zu dem Thema gesammelt hast? Was wären die 5 Top-Wünsche, die du an einen guten Bundeskanzler-Fee stellen würdest, da darf er sich mitgemeint fühlen. Es wird ja ein Mann sein.
Ich denke, es wird auf jeden Fall, also ich hoffe in diesem Fall sehr, dass es ein Mann sein wird, sonst wären wir alle verloren.
Sonst zünd ich was an, Nathalie. Ich zünde
Also
was an.
wirklich. Also von daher, also was ich tatsächlich wünsche und was sich wirklich auch etwas ändern würde, wäre einmal das Wahlrecht zu senken, damit Kinder eine Lobby bekommen, weil dann einfach diese Dominanz der älteren Wählergruppen nicht mehr ganz so groß ist. Dann wünsche ich mir Kinderrechte im Grundgesetz auf jeden Fall, das würde etwas ändern. Ich würde mir sehr wünschen, dass es so eine Art Ombudsperson gibt in den skandinavischen Ländern, die alle politischen Entscheidungen auf das Wohl der Kinder hin überprüft und aus Sicht der Kinder überprüft, überparteilich. Das ist ganz, ganz wichtig. Genau, so etwas würde etwas verändern. Ich wünsche mir, dass sich endlich um das Elterngeld gekümmert wird, dass es eine Kindergrundsicherung gibt. Und was ich mir Wünsche sind tatsächlich diese finanziellen Entlastungen, über die wir gesprochen haben. Und wenn ich noch einen allerletzten Wunsch haben dürfte, irgendwann würde ich auch gerne mal das Ehegattensplitting abschaffen, denn das sorgt einfach für eine völlige Verzerrung von, ja, von der Arbeit, dem Arbeitswert von Frauen.
Sind super großartige Wünsche, finde ich. Hast
Ja,
du.
ich weiß nur nicht, ob das alle Herren so sehen, die sich um dieses Amt bewerben.
Man weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es mussten alles, die haben alle so einen Laufzettel bekommen. Das sind die 5 Themen, über die wir sprechen in diesem Wahlkampf. Bitte sagt nichts anderes. Das können wir hinterher machen.
Ja, wenn sie es dann überhaupt hinterher machen. Aber ich hoffe sehr, dass in den Koalitionsverhandlungen man auch an diese Bereiche denkt. Also ich werde auf jeden Fall laut bleiben.
Ja, das Thema Klima ist da mit drin, würde ich sagen, weil wenn es nur Ombudspersonen gibt, die
Ja,
Dinge auf Zukunftsfähigkeit und
genau. Also
Kindergerechtigkeit prüfen.
das Thema Klimawandel, das ist ja nicht nur für Kinder wichtig, das ist für uns alle wichtig. Das muss auch da eine Stelle geben, die alles auf Klima, Auswirkungen aufs Klima hin überprüft, also alle Entscheidungen. Da so eine Ombudsperson, eine Ombudsperson, die ein bisschen aus Sicht der Zukunft urteilt. Sowas wäre schön.
Und hast du denn eine Strategie, wie man ältere Personen einschwören kann auf Kinderinteressen? Das ist ja, wie gesagt, das sind auch hier die älteren Herren, die oft die Entscheidungen treffen und auch die älteren Damen, wenn sie nicht gesegnet sind mit Enkeln, sind die manchmal so ein bisschen weit weggerückt von diesen ganzen Situationen. Außerdem, aber anderes Thema, da würden wir jetzt wirklich einen Riesenfass aufmachen, habe ich das Gefühl, da gibt es auch so einen transgenerationalen So ein Thema zwischen uns Frauen, also die Frauen, die jetzt aus dieser starken Hausfrauenrolle rauskommen und die jetzt die jüngeren Frauen sehen, die das bewusst anders machen. Ich habe das Gefühl, dass es da ein ganz groß, there's an elephant in the room. und ich glaube, da haben wir eigentlich viel miteinander auszuhandeln und zu besprechen. Und da würden eigentlich viele Tränen bei den älteren Frauen laufen, wenn sie sich eingestehen würden, dass sie es eigentlich gut finden, was die jungen Frauen machen. Aber wie
Also
gesagt,
ich,
anderes Fass.
das ist ein total spannendes Thema. Ich überlege mal, was ich mal dazu schreiben kann.
Ja, tu es, weil
Also
ich finde,
danke für die Anregung. Ist total super spannend.
das
Ich schreibe da auch,
Schwiegermutter-Thema, ja,
genau,
das.
also super spannend. Also ich glaube, wie wir die älteren Herrschaften überzeugen können, ist, indem wir mit ihnen reden und ins Gespräch kommen. Also wie wir immer wieder erzählen über unsere Situation. Also ich habe sehr, sehr viele aus der Boomer-Generation getroffen, die mich angeguckt haben und völlig verständnislos gefragt haben. Also auch Leute mit eigenen Enkelkindern, by the way, die gesagt haben, wie Kita-Krise, die Ki Kita macht so zu einfach, und das schreiben die am gleichen Tag. Das können sie sich ja gar nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Und ja, doch, das passiert ganz vielen. Und dann legt man ihnen einige Artikel vor und dann stellen sie fest, so, oh ja, es ist tatsächlich nicht so gut, eure Situation. Aber vielen ist es gar nicht bewusst. Die sind halt so in ihrer Blase, die schicken sich dann so nette Kalendersprüche über Facebook zu. Und das ist halt
Ja.
so das, wo sie die Dinge mitkriegen. Und deshalb glaube ich einfach viel, viel informieren, laut werden, die im eigenen Bekanntenkreis darauf aufmerksam machen, wie eigentlich die Situation aussieht. Ich glaube, das ist total wichtig. Also ich habe es bei meinem Buch gemerkt, bei meinen Lesungen kommen sehr, sehr viel auch wirklich so politisch Interessierte, ich nenne sie mal Alt-68er, die auch wirklich was verändern wollen, die dem Ganzen sehr positiv gegenübergestimmt sind, mit denen ich danach auch ins Gespräch kam und die gesagt haben, Mensch, das hat mich jetzt echt betroffen gemacht, dass es für euch so schwer ist und ich will was daran ändern, was kann ich denn tun? Also deshalb die Hoffnung nicht aufgeben, es gibt da sehr, sehr viele, die wissen einfach nur nichts von der derzeitigen Situation und was sind tatsächlich positiver und uns viel, viel entgegenkommender gestimmt, wenn sie dann davon erfahren, als wir denken.
Großartig. Das klingt sehr gut. Steht der Tropfen höhlt ja auch den Stein, aber es bedeutet auch, wir müssen laut bleiben, wir
Ja.
müssen Dinge erzählen. Wir dürfen nicht einfach unserem Schicksal ergeben. Und dann ist doch gut, wenn es viele Bücher gibt, die das Thema irgendwie in die Medien spielen und drüber schreiben. Also egal, ob mit einem knallroten Umschlag oder bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich meine,
Ja,
das muss man auch erstmal schaffen.
das Cover von meinem Verlag war jetzt nicht so schön, kann ich auch offen gestehen. Ich war damit damals nicht ganz zufrieden, als das Buch erschien. Genau, also ich fand das jetzt mit dem Buch auch, natürlich hat es mich geärgert über diese unterschiedliche mediale Gewichtung und dieses, ich werde in eine Schublade einsortiert, die Mami mit den drei Kindern. Dabei bin ich Journalistin, ich weiß, wie man recherchiert. Also das habe ich von Pike auf gelernt und auch in meinem Studium. Aber das hat mich geärgert. Aber andererseits habe ich mich ein bisschen dann auch gesagt, ich schwinge mich jetzt auf diesen Zug auf, dass das Thema wieder ein bisschen mehr
Perfekt.
diskutiert wird. Und es hat tatsächlich auch ein bisschen bewirkt, dass mein Buch, obwohl es 2 Jahre alt ist, wieder häufiger gekauft wurde. Und in dem Sinne habe ich mich dann doch auch gefreut.
Großartig. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Nathalie Klüver, Deutschland, ein kinderfeindliches Land, worunter Familien leiden und was sich ändern muss, kann man bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestellen oder natürlich auch im Kösel Verlag. Da ist es erschienen. Oder in einem freundlichen Buchladen in deiner Nähe am besten.
Genau, es kostet bei der Bundeszentrale nur 4,50 €. Also man kann das auch wunderbar kaufen und an alle Lokalpolitiker, in diesem Fall nicht gegendert, schicken. Die haben es für das bisschen Geld kann man das vielleicht auch ein bisschen spreaden.
Absolut. Da haben auf jeden Fall die älteren Herrschaften viele Aha-Momente in diesem Buch, glaube ich. Und es ist sehr gut gegliedert, es ist sehr gut geschrieben. Und man kann das wirklich einfach so wegsnacken, dein Buch.
Ja,
Ich
danke
hab die, ich hatte ein
schön.
großes Lesevergnügen und ich habe mich auch
Das
sehr
freut mich.
gefreut, dass du in meinen Podcast gekommen bist.
Mich hat es total gefreut, auch wenn ich hier ständig rumhuste. Ich fand es sehr schön.
Das ist einfach gerade die Saison. Ich wünsche dir noch eine gute Besserung für den Resthusten.
Dankeschön.
Und ich freue mich über den Artikel über Frauengräben zwischen den
Ja, genau.
Generationen.
Das ist sehr spannend. Also da werde ich drüber nachdenken, was ich daraus mache.
Perfekt. Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.